Liebe Gemeinde, wir als himmlische Unterstützung in der Predigtvorbereitung vergangene Woche habe ich eine WhatsApp-Erfahrung der besonderen Art gemacht. WhatsApp ist ja dieses weltumspannende soziale Netzwerk, das inzwischen den Facebook-Besitzern gehört, was ich weiß, und ist für eine schnelle Kommunikation ohne Handykosten. Und es ist so stark verbreitet, dass es nicht leicht ist, sich ohne WhatsApp mit den jüngeren Altersgruppen verständlich zu machen oder zu kommunizieren. Jetzt habe ich ein Bild bekommen über WhatsApp. Jemand, und die Person ist gläubig, schickt mir dieses Bild über WhatsApp. Und das ist lustig, ist nicht so außergewöhnlich, aber es ist nicht ohne Witz und Hintersinn. Aber auch etwas eben zum Schmunzeln. Als Aufkleber auf der Heckklappe des Autos ein bisschen was zum Nachdenken, zum Weiterdenken für die, die es lesen. Wenn man jetzt Englisch nicht versteht, es ist ein Wortspiel, Ketchup is Jesus, also das Ganze auf dem Hintergrund einer bestimmten Ketchup-Marke. Dann geht es eben um diese Wortspielerei mit Ketchup. Und in der zweiten Passage steht, lasst uns ihn loben und relish, weiß ich gar nicht, was das jetzt genau wäre, also es ist ein Spiel auf das Wort Salat und Beigaben zum Grillen. Und das dritte heißt dann, weil er mich liebt, vom Kopf bis zu den Zehen. Und bis zu den Zehen ist mit Tomatoes, mit Tomate verbunden. Also ein ganz lustiges. Was erstaunlich war die Botschaft, die die Person kurze Zeit später dem Bild hinterhergeschickt hat. Entschuldigend und schuldbewusst und sichtlich geknickt. Hallo nochmal, ich wurde durch jemand aus meiner Gemeinde darauf aufmerksam gemacht, dass das von mir versandte Bild mit dem Namen Jesus nicht zur Ehre Gottes ist. Bitte verzeih, dass ich es dir geschickt habe. Liebe Grüße. Darauf habe ich geschrieben, bin mir sicher, dass Jesus so viel Humor hat, dass er auch nichts gegen einen guten Sprachwitz hat. Und Paulus sagt nicht umsonst, dass die Entscheidung, wessen Werk und Einsatz bleiben und bestehen wird, erst am Ende der Zeiten entschieden wird. Vielleicht wird also durch so eine Persiflage auf Ketchup, es ist ja nicht die Persiflage auf Jesus, sondern auf diese Ketchup-Marke, vielleicht wird diese Persiflage mehr für den Herrn getan haben als durch scheinbar fromme Reden. Oder ist das Ketchup with Jesus nicht die beste und wichtigste Botschaft für unsere Welt? Ketchup, hole auf zu Jesus, heißt das ja. Hole auf zu ihm. Oder zieh mit ihm gleich. Oder schließ zu ihm auf. Was anderes wollen wir doch nicht weitergeben, oder? Und wenn es auf die witzige Art ist, vielleicht macht es umso nachdenklicher. Ja. Und dann bin ich wieder zurück zu den Predigtvorbereitungen. Wir können das Bild auch wieder verlassen. Und habe gedacht, ist das vielleicht das Missverständnis, das Christen mit dem Wort heilig verbinden oder mit dem Wort heilig haben. Dass geheiligt werde dein Name mehr Angst als Freude macht. Dass es um die magische Vorstellung geht, dass ich mit meiner Sprache Unheil auslösen könnte, als ob es um die richtige und falsche Formel ging, um heilvollen oder unheilvollen Zauber, wenn ich religiöse Sprache verwende, den Namen Jesu, den Namen Gottes. Und ist damit heilig sein, und darum geht's ja heute, einfach für viele Christen das Synonym mit für keinen Fehler machen. Bloß nichts falsch machen. In kein Fettnäpfchen treten. Jede unklare Situation als mögliche Falle des Teufels deuten und deshalb immer auf Nummer sicher gehen wollen. Wo auch immer dieses mehr oder weniger magische Denken und Verhalten herkommt, im Neuen Testament, und das haben wir vorhin schon gehört, kann keine Rede sein von einem solchen Verständnis von heilig. Sonst würde Paulus nicht zu Beginn des ersten Korintherbriefs so schreiben. Und er schreibt dann an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen. Und jetzt, wenn wir den Korintherbrief lesen, wissen wir, wie viele Probleme es dort gab. Wenn Paulus an die Korinther schreibt, dann sind das Heilige mit einer Menge Schwierigkeiten. Und Paulus schreibt sie alle an in seinem Brief. Keine Frage, dass gerade diese Heiligen viel Anlass zu Kritik und zu Mahnung gegeben haben. Die Mitglieder der Gemeinde in Korinth sind sehr wohl keine Unschuldslämmer. Manche haben es mehr als arg getrieben. Also Heiligkeit ist sichtlich kein Qualitätsmerkmal für einen besonders moralischen oder geistlich herausragenden Lebenswandel, sondern die Heiligen sind schlicht und einfach die, die zu Christus gehören. Und ihre Zugehörigkeit zu Christus macht sie zu etwas Besonderem, zu den Heiligen nämlich. Ihre Zugehörigkeit zu Christus macht sie zu etwas Besonderem. Und da denken wir anders, als wie wir es manchmal vielleicht von der katholischen Kirche verstehen. In der Bibel, konkret im Neuen Testament, werden ganz selbstverständlich alle Christen als Heilige angesprochen. Keine besondere Leistung oder Eigenschaft, die Einzelne aus der Menge der Gläubigen heraushebt. Es ist interessant, dass die Heiligen als Eigenbezeichnung sogar wichtiger zu sein scheint als die Fremdbezeichnung Christen. Ja, wir haben ja das Wort Christen erst in der Zeit, als schon mehrere Gemeinden bestanden haben, dass Leute von außen gesagt haben, das sind die des Christus, die Christianeu, das sind die Christen. Vorher offensichtlich kein Thema, aber Heilige. Die Heiligen als Eigenbezeichnung oder die Leute vom Weg, das finden wir gerade bei Lukas auch. Und auf die Frage, ob wir in der Gemeinde tatsächlich alle Heilige sind oder ob nicht doch nur die heilig sind, die anderen übertreffen, moralisch oder religiös, müssen wir klar sagen, nein, die Heiligen, das ist die unspektakuläre Normalausgabe der Christen. Eine Heilige, ein Heiliger, das bin ich und das bist du, wenn du zu Christus gehörst. Das Wort heilig bedeutet ausgesondert und in dem Sinn eben zu Christus hin ausgesondert. Besonders, ja, aber nur durch den besonderen Herrn, der Jesus Christus heißt. Heilig, ja, aber einzig und allein darin, dass der Heilige, der einzige Gott, der ganz andere Gott, ja sagt zu mir und zu dir. Und deshalb geht es bei dem Heiligsein, Heiligsein nicht um mich und meine Leistung, sondern um Jesus, dem ich ganz gehöre. Es geht um die Eigentumsfrage. Wem gehörst du? Wem gehöre ich? Wem dienst du? Wem diene ich? Bob Dylan hat das gesungen auf dieser Platte Saved, wo er auch eine ganz Hinwendung zum Christsein damals gemacht hat. Er hat gesungen, you have to serve somebody. Du musst jemandem dienen, egal wer es ist. Und das ist hier gemeint. Erst wenn ich das sagen kann, ich gehöre ganz dir, Jesus, dann kommt das mit dem Heiligsein zum Zug. Viele haben in sich für das Heiligsein, für die Heiligung, nennt man das auch, enormen Leistungsdruck aufgebaut. Dabei beginnt alles mit dem Loslassen. Mit dem Loslassen zum Beispiel der eigenen Vorstellungen von dem, was so richtig voll heilig wäre. Sein Lebensstil, in dem ich meinen oder den überkommenen Vorstellungen anderer folge, der kann anstrengend sein. Der kostet so richtig Kraft. Aber Christus will das gar nicht. Er will uns unseren Druck nehmen. Und das kann er nur, wenn er uns auch unsere Vorstellungen von Heiligung nehmen kann. Jesus will uns etwas Neues zeigen. Unsere Vorstellungen von Heiligung nehmen und uns etwas Neues zeigen. Und dieses Neue heißt, Heiligung ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das ich auspacken darf, wenn ich da innerlich zur Ruhe gekommen bin, wo Jesus mich haben will. Bei mir und meiner Existenz als begnadigten Sünder, wenn ich endlich annehme, dass ich Heiligung will und gleichzeitig akzeptiere, dass ich sie doch nicht aus mir heraus leben kann. Wenn ich annehme, dass ich Heiligung will und gleichzeitig akzeptiere, dass ich sie doch nicht aus mir heraus leben kann. Heilige sind und bleiben ihr Leben lang begnadigte Sünderinnen und Sünder. Und genauso spricht Paulus die Korinther auch an. Und er sagt an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen. Das gehört zu unserer Berufung als Christen, Heiligung. Am Ende der Botschaft vom Kreuz steht, das Geschenk umfasst nicht nur unsere Rechtfertigung, es umfasst auch unsere Heiligung und unsere Erlösung. In 1. Korinther 1,30, da steht, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott, zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Manchmal denken wir ja, Rechtfertigung, ja, das kann ich annehmen als Geschenk. Aber Heiligung, ist das wirklich das, was ich annehmen kann? Oder muss es nicht aus mir kommen? Muss ich mich da nicht dann doch wieder anstrengen? Wenn wir da sind, wo Christus uns haben will, dürfen wir auch das als Geschenk annehmen. Und ich glaube, wir wissen an vielen Stellen, was das bedeutet. Und das ist mein zweiter Punkt. Was bedeutet es, zu den Heiligen dazuzugehören? Nicht nur, wie ich dahin komme, sondern was bedeutet es, dazuzugehören? Im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es ja im dritten Abschnitt, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen. Da taucht also gleich zweimal dieser Begriff heilig auf, aber interessanterweise im Zusammenhang mit Gemeinschaft. Im Zusammenhang mit Gemeinschaft. Und auffällig ist, dass unser Textabschnitt aus Römer 8, wo es heißt, der Geist tritt für die Heiligen ein, dass der ganz passiv abgefasst ist. Da ist keine Ermahnung drin, interessanterweise. Da ist es nicht so, als ob wir lesen würden, Paulus sagt, reißt euch zusammen und nehmt alle Kraft und dann geht es, sondern er sagt, nein, der Geist tritt vor Gott für die Heiligen ein. Etwas, was wir uns geben lassen dürfen, dass Gottes Geist für uns eintritt, weil uns eben oft genug die Worte fehlen. Also was bedeutet das, dass ich zu den Heiligen gehören darf? Eine lässige Gemeinschaft, endlich ein gutes Team, eine funktionierende Mannschaft von motivierten Menschen, die diese Welt aus den Angeln heben werden. Ich gehöre doch mit den Freikirchen zu dem Zukunftsmodell von Kirche. Wir sind doch hier die sozusagen der FC Barcelona in der Champions League des Reiches Gottes. Vielleicht haben wir manchmal das Gefühl, dass Freikirchen so denken. Paulus sagt, der Geist Gottes tritt vor Gott für die Heiligen ein. Das hat gar nichts mit eigener Leistung zu tun, oder? Warum brauchen wir auch den Geist Gottes in der Gemeinschaft der Heiligen? Sind wir selbst gar nichts? Bin nicht ich gerade jetzt der, der den Unterschied macht in der Gemeinschaft der Heiligen? Ich finde, es hilft uns, wenn wir, und viele Bibelleser kennen das, wenn wir uns dem Römerbrief im Kapitel 8 daran erinnern, was im Kapitel 7 steht, um zu verstehen, warum Paulus die Heiligen so sieht und nicht in Lobeshymnen auf Einzelleistungen von Menschen verfällt. Der Paulus, der auch ein Heiliger genannt wird, ist ein Mensch wie wir. Und in seinem seelischen Kampf in Kapitel 7 erkennen wir uns wieder. Und wir müssen gemeinsam mit Paulus diese nüchterne Bilanz ziehen. Warum tue ich das, was ich eigentlich nicht tun will? Ich verabscheue mich wegen der Dinge, die ich tue. Ich verstehe mich selbst nicht richtig. Das ist die eigentliche Realität. Paulus in Römer 7 ist von Selbstverachtung gepeinigt. Er wünscht sich nichts mehr, als von seinem Leib befreit zu werden, als von diesem Fleischlichen in seinem Leben endlich Abschied nehmen zu können. Und vielleicht kennen wir das, solche Momente, in dem wir den Menschen verabscheuen, zu dem wir selbst geworden sind. Christen geben sich gerne und häufig nett und wollen meistens nett sein, aber vieles in unserer Seele ist nicht von Gott, negative, destruktive, gewalttätige, rachsüchtige Gefühle gegen andere Menschen sind auch da. Aber aus der großen Abscheu über sich selbst in Kapitel 7 kann der Apostel Paulus mit einem Satz in Kapitel 8 zu einer unermesslichen Hoffnung wechseln. Da sagt er am Anfang, jetzt aber gibt es keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und mit einmal verstehen wir, was es heißt, zu dieser Gemeinschaft der Heiligen zu gehören. Eben nicht die Leistungsgemeinschaft, sondern die Gemeinschaft derer, die das sagen dürfen. Da gibt es keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Dann kann ich auch mit Gewissheit beten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gott hat durch seinen Heiligen Geist den Apostel Paulus von Römer 7 zu Römer 8 quasi erlöst. Er, Gott, hält die gleiche Erlösung für uns bereit. Nicht wir müssen das perfekte Gebet formulieren, aber der Heilige Geist tritt für uns ein und spricht aus, was wir selber nicht auf die rechte Art aussprechen können und sagen können. Keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Gemeinschaft der Erlösten, Gemeinschaft der begnadigten Sünder, Gemeinschaft der Heiligen, egal woher sie kommen. Und was für eine Bestimmung wir haben? In Römer 8, Vers 29 haben wir gehört, die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, damit sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die Gemeinschaft der Heiligen heißt schon auch am Vorbild Jesu Maß nehmen, seinen Worten und Taten folgen. Er ist der Erste unter vielen. Das heißt natürlich schon auch, dass ich hinsehen darf, wo Jesus ist und wie er ist. Und dann kommen wir doch wieder auch auf die Heiligen in dem Sinn, dass wir Jesus in den Vorbildern entdecken, die unser Leben geprägt haben und prägen. Und das kann gar nicht wegfallen bei diesen Überlegungen, dass ich selber Menschen vor Augen habe, die mich geistlich geprägt haben, die in der Gemeinde geistlich geprägt haben, die vom Bibelverständnis her mich geistlich geprägt haben. Ob das ein Abraham ist, der in seinem langen Leben vielleicht eine Handvoll Gotteserfahrungen gemacht hat und doch letztlich gehorsam bleibt in der Wegführung, die er erlebt. Oder eine Schwester in meiner Gemeinde, die mir als Beterin ein Vorbild geworden ist und bis ins hohe Alter eine fröhliche, eine mit sich und mit dem Leben versöhnte Person war. Noch ein anderes Bild gefunden, das vielleicht an der Stelle auch ein bisschen zum Nachdenken anregt. Wir stehen auf den Schultern derer, die uns mutig und gläubig vorangegangen sind. Das stimmt auch. Sie sollen uns Vorbilder sein wie Jesus, der Erstgeborene unter den neuen Menschen. Aber was sie ausmacht, war nicht, dass sie ohne Sünde waren. Sie waren Menschen, denen verziehen worden ist. Vielleicht aber macht sie aus, dass sie diese Vergebung voll ausgekostet haben, dass sie diese Vergebung angenommen haben, anstatt sich von der Sünde entmutigen zu lassen. Menschen, denen verziehen worden ist, die aber diese Vergebung ausgekostet haben, anstatt sich von der Sünde entmutigen zu lassen. Viele unserer Vorbilder waren auch unwissend, ja, wenn wir genau hinsehen. Sie waren zwiespältige Persönlichkeiten. Da waren manche vielleicht ein bisschen neurotisch oder innerlich gebrochen. Aber sie haben die Vergebung ihrer Schuld voll ausgekostet. Und das macht mir meine persönlichen Heiligen und Vorbilder immer wieder sympathisch. Deswegen können wir uns auch ihre Geschichten erzählen. Die Geschichten der Vorbilder, die uns vorangegangen sind, in der Vorherbestimmung gleich zu sein dem Bild Jesus. Ah, das ist nicht das Bild, sondern das nächste. Es gibt in Georgien diese Tradition der Ikonenmalerei auch für Nicht-Orthodoxe. Und es gibt eine Ikone, die taucht mehrfach auf, wo der Martin Luther King plötzlich auftaucht. Und es wird vielleicht deutlich, dass jemand wie er eben nicht ein Mensch ohne Sünde war, aber ein Vorbild. Und da steht drauf, wie lange wird noch die Gerechtigkeit gekreuzigt und die Wahrheit beerdigt. Genau. Wer war für euch ein Vorbild in eurem Leben? Wen habt ihr so erlebt, dass er oder sie nicht ohne Sünde war, aber diese Vergebung voll ausgekostet hat, anstatt sich von der Sünde entmutigen zu lassen? Diese Geschichten dürfen wir uns sehr wohl erzählen. Vorbilder auf Knien, genauso wie Vorbilder, die ihre Stimme erhoben haben. Die Bestimmung der Heiligen können wir nicht zuletzt erkennen in den Lebensbildern, die uns ermutigen und anfeuern zu einem Leben in der Nachfolge Jesu. Ich habe gedacht, wenn wir nächstes Jahr in die Geschichte der Gemeinde noch tiefer einsteigen, vielleicht können wir auch da nochmal mitteilen und uns erzählen, wer für uns Vorbilder waren. Und es ist immer wieder für mich, dass ich auf den Pastor Köster komme, der vielleicht in seiner Kammer als Heiliger auf Knien auch so ein Vorbild war und der damit auch weiter sehen konnte als viele andere. Corrie ten Boom hat das mal gesagt und das möchte ich am Schluss hier weitergeben, was ich glaube, was auf ihn zutrifft. Ein Heiliger auf seinen Knien kann weiter sehen als ein Philosoph auf den Zehenspitzen. So, ein Heiliger auf seinen Knien kann weiter sehen als ein Philosoph auf den Zehenspitzen. In der Gemeinde wissen die Heiligen, wem sie in Wahrheit gehören und das macht uns aus, dass wir sagen dürfen, wir gehören Christus und das wollen wir auch miteinander feiern im Abendmahl. Amen.